as water to the thirsty, as beauty.
2012. Das macht uns aber nicht traurig, weil auch ein Jahr 2013 kommen wird und wir werden da weitermachen. Wir haben in diesem Jahr viel gelernt, oder? Als wir an diesem Jahr angefangen haben, da waren wir noch mitten in Offenbarung 10. Und dann sind wir irgendwann zu Offenbarung 11 übergegangen und jetzt sind wir mit Offenbarung 11 fast am Ende. Wir werden am Ende dieses Jahres alles gemacht haben, nur noch einen Vers wird übrig bleiben, den wir Anfang nächsten Jahres machen. Und dann fangen wir dann zu Beginn des nächsten Jahres an, in Offenbarung 12 hineinzugehen. Dazu aber mal später noch mehr. Wir wollen wie jeden Abend auch heute, beginnen mit einem Gebet und dann geht es direkt in unser Thema. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen für dein wunderbares Wort, für die Gelegenheit, jetzt es zu studieren. Wir möchten dich bitten von ganzem Herzen, dass du uns Weisheit schenkst und Verstand, dass wir deinen Heiligen Geist haben, dass du ihn ausschüttest, dass wir verstehen, was du uns sagen möchtest und dass wir die Offenbarung so verstehen, wie du sie gemeint hast. Und wir bitten dich, dass wir die Wahrheiten in unser Herz hineinlassen und dass sie uns praktisch verändern und dass wir dir ähnlicher werden nach deiner Verheißung. Amen. Da wir letzte Woche mit Vers 17 nur bis zur Hälfte gekommen sind und wir deswegen heute Vers 17b und 18 haben, habe ich mir gedacht, lassen wir heute mal die Fragen weg und gehen direkt in die Offenbarung hinein. Wir hatten auch nicht so viele neue Fragen. Noch aufstehende Fragen werden wir dann das nächste Mal beantworten. Aber heute wollen wir uns direkt hineinbegeben, weil wir heute viel vorhaben und wir es gut verstehen wollen. Wir haben letzte Woche uns Gedanken gemacht über Offenbarung 11, Vers 17. Wir können das nochmal lesen. Offenbarung 11, Vers 17, da ging es um dieses Gebet der 24 Ältesten, die da vor dem Thron Gottes sind, niedergefallen sind und gesagt haben und sprachen in Offenbarung 11, Vers 17, wir danken dir, o Herr, Gott, du Allmächtiger, der du bist und der du warst und der du kommst, dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Kann sich jemand von euch erinnern, was wir letzte Woche studiert haben? Das Thema Dank. Wir haben uns Gedanken gemacht, warum man und wofür man alles Gott dankbar sein kann. Könnt ihr euch erinnern? Und das war ein sehr interessantes und sehr wichtiges Studium. Wir wollen das nicht alles wiederholen. Ich habe hier nochmal das aufgeschrieben oder nochmal herausgeholt. Wir haben gesehen, dass nicht zu danken führt dazu, dass unser Licht, das wir haben, verschwindet. Ich weiß, dass es finster wird im Herzen. Und falscher Dank führt dazu, dass wir keine Vergebung bekommen. Aber hier haben wir eine ganze Reihe von Gründen. Und das ist sicherlich keine vollständige Liste. Angefangen von dem sehr allgemeinen, wir danken für alles. Darüber, dass man die Bibel als Gottes Wort annimmt. Wir danken für die Güte, für die Freundlichkeit, für ein reines Gewissen. Dafür, dass wir die Prophetie verstehen können, dass er Gebete erhört. Dass Gott so spricht, wie er zu uns spricht. Dass er dass auch uns Unweisen oder Nicht-Studierten gerne weitergibt. Dass wir fürs Können, fürs Essen danken, für das Trinken und so weiter, für Missionserfolg, fürs Abendmahl, für unaussprechliche Gaben, Dinge, die wir gar nicht bezeichnen können, für Kraft und Berufung zum Dienst, für die Gnade in Jesus, für Bewahrung, für Sieg in Jesus, Heilung, für die Neubekehrten, für deren Missionseifer, dass wir ein Erbe haben, für Worte und Taten in Christus und die Liste, die sich fortsetzt. Wir haben gesehen, Danken ist ein wichtiges Thema in der Bibel und es ist sehr praktisch. Wer von euch hat eigentlich versucht, in der letzten Woche mehr zu danken? Schön. Wir wollen das ja, was wir lernen, auch praktisch umsetzen. Heute wollen wir uns weitere Gedanken machen über diesen Vers 17. Das heißt ja, wir danken dir, o Herr, Gott, du Allmächtiger, der du bist und der du warst und der du kommst, dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Der nächste Aspekt, der hier eine Rolle spielt, ist offensichtlich die Allmacht Gottes. Gottes Allmacht. Da wollen wir kurz ein bisschen uns drüber Gedanken machen. Die Allmacht Gottes. Wenn wir darüber nachdenken, dass Gott der Allmächtige ist, welche Bibelstellen würden euch einfallen? Gottes Allmacht. Das erste Gebot, okay. Ja, es gibt keine anderen Götter. Das ist der Einzige, der alle Macht hat. Schöpfung ist Ausdruck der Allmacht Gottes, nicht wahr? Er sprach und es stand da. Es geschah. Ganz genau. Schaut mal mit mir in 1. Mose 17. 1. Mose 17, Vers 1, ganz genau. Bevor wir da hingehen, schaut mal mit mir zu 2. Mose 6, Vers 3. Entschuldigung, Verzeihung. 2. Mose 6, Vers 3. Was ist der Name Gottes? Was ist der Name Gottes? Ich bin Jahwe, nicht wahr? Und meistens wird übersetzt mit der Herr in unseren Bibeln, nicht wahr? Jetzt schaut mal mit mir in 2. Mose 6, Vers 3. Das ist ein interessanter Vers. Das heißt es: Ich bin Abraham, Isaac und Jakob erschienen als Gott der Allmächtige, aber mit meinem Namen Herr, also Jahwe, habe ich ihnen nicht geoffenbart. Jetzt, der Vers ist übrigens sehr interessant, nur nebenbei gesagt. Es gibt einige Menschen, die glauben, man muss den Namen Gottes aussprechen, um erlöst zu werden. Ihr wisst ja, die Bibel sagt, im Namen Gottes ist die Erlösung. Und manche Menschen glauben, das bedeutet, man wird nur dann gerettet, wenn man in der Kirche ist, die den richtigen Namen weiß, wie der Name ausgesprochen wird. Und meistens sind das dann Menschen, die darauf bestehen, dass man den Namen Jehova aussprechen muss. Und wenn man den Namen nicht Jehova ausspricht, dann kann man nicht gerettet werden. So verkürzt dargestellt. Aber das Interessante ist, dass wir hier ein Beispiel haben in der Bibel, wo ganz deutlich wird, dass es Menschen gab wie Abraham, Isaac und Jakob, die gerettet werden, oder? Werden die im Himmel sein? Ganz genau, wir haben Bibelstellen, die das beweisen, dass sie im Himmel sein werden, dass sie ihr ganzes Leben lang mit Gott gelebt haben, oder in manchen Fällen auch mal natürlich gefallen sind, wie aufgestanden sind, ohne dass sie jemals gewusst haben, dass Gott JHWH heißt, Jahwe oder Jehova. Also könnt ihr sehen, dass es offensichtlich nicht wichtig ist, diese Buchstabenkombination zu kennen. Und dass es keine Erlösungsfrage ist, was genau der richtige Name Gottes ist. Weil wir haben Leute hier in der Bibel, die das auch nicht gewusst haben. Und Gott hätte es ihnen offenbaren können. Er sagt, aber aus einem bestimmten Grund habe ich das nicht gemacht. Das wäre jetzt nicht unser Thema, das jetzt genau zu erörtern, warum er das in dem Moment gemacht hat, hier in 2. Mose. Aber das nur so nebenbei. Worauf es mir eigentlich ankommt hier in Vers 3 ist, dass Gott sich hier als welcher bezeichnet? Als Gott der Allmächtige. Und das ist ein Begriff, wenn wir das Alte Testament durchlesen, ich würde sagen, 1. Mose durchlesen, kommt dieser Begriff immer und immer wieder. Gott der Allmächtige, El Shaddai, Gott der Allmächtige. Ein Beispiel, das wir vorhin aufgeschlagen haben, 1. Mose 17, Vers 1. 1. Mose 17, Vers 1. Mose 17, Vers 1, da heißt es: Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige, El Shaddai. Wandle vor mir und sei untadelig. Das ist ein Begriff, der immer wieder vorkommt in Bezug im ersten Buch Mose: Gott, der Allmächtige, der Allmächtige, der Allmächtige. Jetzt kommt der Begriff Gott, der Allmächtige, auch im Neuen Testament vor. Ratet mal, in wie vielen Büchern der vorkommt. In tausend. Jetzt, wenn ihr habt ja schon ein bisschen was im Neuen Testament gelesen. Ich habe Galaterbrief gelesen, Römerbrief gelesen, Apostelgeschichte und so weiter. Jetzt, wie oft liest man da und Gott der Allmächtige, Gott der Allmächtige? Er geht nicht so oft, nicht wahr? Und im Grunde genommen, es steht in keinem neutestamentlichen Buch, außer in einem. Es gibt nur ein neutestamentliches Buch, wo steht Gott der Allmächtige. Und das ist die Offenbarung. Und wir wollen uns die paar Stellen anschauen, wo das vorkommt. Das ist ganz interessant. In Offenbarung, Offenbarung 1, ganz genau, in Offenbarung 1, Vers 8 zum Beispiel. Offenbarung 1, Vers 8 sagt uns: Ich bin das A und O, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Es sind einige wichtige Gedanken da drin. Erstens ist Gott Anfang und Ende. Und zweitens, warum steht da A und O? Das wisst ihr, oder? Genau. Und O ist bei uns zwar nicht das der letzte Buchstabe im Griechischen. Ich war, das ist der Grund. Und habt ihr mal darüber nachgedacht, dass Gott hier über sich selbst in Buchstaben spricht? Das Wort Gottes, nicht wahr? Und das ganze Wort Gottes, also egal welch, womit man ein Wort macht, man muss es mit etwas machen, was mit A, also was zwischen A und O ist, nicht wahr? Im Griechischen. Und Gott ist das A und das O. Es ist Anfang und Ende. Das ist ein interessanter Gedanke. Er ist der Allmächtige. Jetzt schauen wir weiter in Offenbarung 4, Vers 8. Das ist ein paar. Offenbarung 4, Vers 8. Und ihr seht bestimmte Elemente, die immer wieder vorkommen hier. Offenbarung 4, Vers 8. Und jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte sechs Flügel ringsherum und inwendig waren sie voller Augen. Und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Haben wir wieder das gleiche Idee, nicht wahr? Der war und der ist und der kommt. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Offenbarung 15, Vers 3. Offenbarung 15, Vers 3, da heißt es: Und sie singen das Lied des Moses, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes und sprechen: Groß und wunderbar sind deine Werke, o Herr Gott, du Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Da geht es darum, dass egal was Gott tut, egal was er mit seiner Macht ausführt, es ist immer gerecht, es ist immer richtig. Und da werden wir alle mal zu kommen, dass wir das sagen, nicht wahr? Jeder von uns wird das mal sagen. Die Frage ist nur, sagen wir es zum richtigen Zeitpunkt oder zu spät? Das ist die entscheidende Frage. Offenbarung 16, Vers 7. Offenbarung 16, Vers 7. Da haben wir auch den gleichen Gedanken. Offenbarung 16, Vers 7 sagt uns: Und ich hörte einen anderen vom Altar her sagen: Ja, o Herr Gott, du Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Also seht ihr, es sind immer die gleichen Ideen, die mit der Allmacht Gottes zusammenhängen. Seine Ewigkeit, seine Unveränderlichkeit, der ist, der war und der kommt. Dass er sozusagen das Absolute ist, das A und O, und dass alles, was er tut, gerecht ist. Und dann haben wir noch Offenbarung 16, Vers 14, als letztes Mal, wo das vorkommt. Offenbarung 16, Vers 14. Es sind nämlich dämonische Geister, die Zeichen tun und ausgehen zu den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf zu versammeln an jenem großen Tag Gottes des Allmächtigen. Jetzt, das Wort Gott Allmächtiger wird also schwerpunktmäßig vor allem in 1. Mose und in der Offenbarung verwendet. Jetzt, warum ist das so interessant? Alpha und Omega, Anfang und Ende. Gibt es einige Verbindungen zwischen 1. Mose und Offenbarung? So von den. Haben die beiden Bücher was miteinander zu tun, außer dass es das erste und das letzte Buch ist in der Bibel? In 1. Mose? Ich meine 1. Mose und Offenbarung, was sind die Verbindungen? Ja? Genau, nur die Offenbarung und das erste Buch Mose sprechen von einer sündlosen Welt. Erste Mose spricht von in 1. Mose 1 und 2 von dem Paradies und Offenbarung spricht dann im vorletzten und im letzten Kapitel von dem wiederhergestellten Paradies. Übrigens, wovon spricht 1. Mose im dritten Kapitel? Vom Sündenfall. Wovon spricht Offenbarung im drittletzten Kapitel? Wie die Sünde ausgerottet wird durch das Feuer, das fällt. Also wir haben die Schöpfung der Welt, den Garten Eden, nicht wahr? Erstes, zweites Kapitel, das Paradies, alles ohne Sünde. Dann im dritten Kapitel kommt die Sünde. Und dann kommen noch viele Kapitel, viele Bücher, der ganze Erlösungsplan. Und ganz am Ende kommt zur Offenbarung. Im drittletzten Kapitel wird die Sünde ausgerottet. Und im vorletzten und letzten Kapitel ist das Paradies wiederhergestellt. Da sieht man den großen Bogen der Bibel. Ja? Das ist wie eine gewaltige Klammer, die ganze Bibel umspannt. Gibt es noch mehr Dinge, die vor allem in 1. Mose und in Offenbarung vorkommen? Wo es so eine Klammer gibt, Verbindung zwischen 1. Mose und Offenbarung? Ja, die Schöpfung haben wir schon gesagt. Was würdet ihr sagen? 1. Mose und Offenbarung. Andere Themen, die in 1. Mose vorkommen, die dann in der Offenbarung nochmal groß aufgegriffen werden? Hm? Kraft, ja. Ja. Anbetung, die Auseinandersetzung um Anbetung, nicht wahr? Geht los mit 1. Mose 4, nicht wahr? Der Kampf um die Anbetung, ja? Das ist ein wichtiges Thema, das da kommt und das in der Offenbarung wieder vorkommt. Zwei Gruppen von Menschen, eine wahre Anbetung, eine falsche Anbetung, ja? Was noch? Themen, die in 1. Mose ganz wichtig sind, die in der Offenbarung wieder aufkommen. Zum Beispiel, worum geht es in 1. Mose 10 und 11? Da gibt es einen. 1. Mose 10 und 11, da geht es, ja auch, aber da kommt dann ein bestimmter, der Turm von Babel, Babylon, nicht wahr? Das, die Rebellion gegen Gott, Babylon, die Gewalt, die große Stadt. Und kommt das in Offenbarung auch wieder vor? Die große Stadt, die rebelliert, die alle Nationen, also die Einheit zusammenführen will, nicht wahr? Das gleiche Idee. Und dann haben wir, Abraham, der herausgerufen wird aus Babylon, nicht wahr? Geh aus deiner Stadt heraus, aus deiner Nation, aus deinem Volk, in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und was haben wir in Offenbarung? Jesus ruft zu seinem Volk, kommt aus ihr heraus, mein Volk. Und das wird auch eine schwierige Entscheidung sein. Da geht man auch nicht einfach so. Da muss man auch vieles zurücklassen. Und das sind jetzt nur einige wenige Beispiele. Denkt an Sodom und Gomorra, wo Feuer vom Himmel fällt, die Sünder vernichtet. Und gibt es da eine Parallele in Offenbarung? Offenbarung 20, Feuer fällt vom Himmel. Das heißt, das erste Buch der Bibel und das letzte Buch haben durchaus eine ganz interessante Verbindung zueinander. Das ist eigentlich nur so ein Nebenpunkt, den wir machen wollten. Und das drückt sich auch daran aus, in diese Verwendung von Gott, der Allmächtige. Vor allem in 1. Mose und Offenbarung. Übrigens, ich habe euch eine Sache falsch gesagt. Es gibt eine andere neutestamentliche Stelle, wo das Wort Gott Allmächtiger vorkommt. Das ist 2. Korinther 6, Vers 18. Nur so als noch Ergänzung. Also in 2. Korinther 6, Vers 18 kommt das Wort Gott Allmächtiger auch nochmal vor im Griechischen. Nur sind es, genau, die einzigen Stellen. Ansonsten wird er meistens nur Gott genannt oder der Herr, nicht wahr? Und so. Das reicht ja aus, um zu wissen, dass er allmächtig ist, aber es kommt gar nicht so oft vor. Jetzt schaut mal mit mir, lass mich noch eine Frage stellen. Bezieht sich Gott, der Allmächtige, allein auf Gott, den Vater oder auch auf Jesus?
Auch auf Jesus.
Auch auf Jesus, aber haben wir eine Bibelstelle, die sagt, dass Jesus allmächtig ist? Ja. Er ist der Schöpfer, er hat alles gemacht. Ja, er ist selbst wieder auferweckt, genau. Aber es steht eine Stelle explizit, dass Jesus allmächtig ist. Oder dass er alle Macht hat. Er sagt, wenn ich euch das sage, würde ich sagen, ah, natürlich. Ganz bekannter Vers, den habt ihr alle schon auswendig gelernt. Oder? Genau, Missionsbefehl. Was sagt er nämlich? Mir ist gegeben alle Gewalt oder alle Macht in Himmel und auf Erden. Egal, was es gibt an Macht in Himmel und Erden, ist alles meins. Ich habe es, ja. Und es wird ihm wieder, nicht, dass er das erst jetzt im Himmel bekommt, sondern er bekommt es wieder zurück. Er hatte alle Macht gehabt, hat sie zurückgelassen, nicht wahr? Kam auf die Erde, wurde Mensch und als er in den Himmel kommt, wird ihm die Macht wieder gegeben. Er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Also, wenn es hier von Jesus, von Gott heißt, dass er allmächtig ist, meint das natürlich auch die anderen Personen der Gottheit mit. Und dann hatten wir gelesen, dass der Allmächtige, dass er war, ist und kommt. Jetzt, was drückt das aus? Ewigkeit, nicht wahr? Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und wie wird das über Jesus auch gesagt? Dass er war, ist und kommt. Natürlich. Natürlich. Ich gebe zu, es ist nicht ganz so einfach. Das könnte man schon mal gelesen haben. Sprüche, ja. Schaut mal mit mir in Hebräer. Hebräer 13, Vers 8. Das ist ein schöner Vers. Hebräer 13, Vers 8. Hebräer 13, Vers 8 sagt uns, Hebräer 13, Vers 8, Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Also haben wir genau das gleiche Idee. Der ist, also der war, der ist und der kommt. Jesus Christus ist derselbe. Das heißt, dieses der ist und der war und der ist und der kommt deutet darauf hin, dass Gott sich nicht ändert. Es gibt Leute, es gibt auch manche Theologen, die sagen tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gehört habt, aber es gibt Leute, die sagen tatsächlich, dass Gott sich verändert. Dass er sich quasi den Menschen anpasst von Kultur zu Kultur und damit auch sein. Und der Grund, warum manche das sagen, ist ganz einfach, weil die natürlich dann sagen können: Schau her, das steht zwar in der Bibel so, das war aber damals so, Gott hat sich geändert, nicht wahr? Das ist natürlich ein billiger Trick, um so manche Anweisungen der Bibel umgehen zu können. Aber die Bibel ist ganz deutlich, Gott ändert sich nicht. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Derselbe Jesus, der auf der Erde war, ist derselbe Jesus heute. Jetzt, das hat praktische Implikationen. Denkt mal drüber nach. Wenn derselbe Jesus, der damals auf der Erde ist, derselbe Jesus, der heute im himmlischen Heiligtum ist, dann bedeutet das, wenn derselbe Jesus in meinem Herzen wohnt, dann möchte derselbe Jesus auch dasselbe tun. Das heißt, wenn ich wissen will, was bedeutet es, dass Jesus in meinem Herzen wohnt, muss ich einfach nur fragen, was hat Jesus früher gemacht, als er auf der Erde war? Welchen Charakter hat er gehabt? Was hat er für Dinge getan? Welche Dinge hat er nicht getan? Worauf hat er verzichtet und was war für ihn wichtig? Und wenn Jesus in meinem Herzen wohnt, wird der selbst, weil Jesus sich nicht ändert, der wird nicht plötzlich säkular und sagt, naja, wir machen jetzt alles ganz anders. Der bleibt, der ist der gleiche, nicht wahr? Und daran kann man erkennen, inwieweit Jesus wirklich in meinem Herzen lebt. Man kann es tatsächlich vergleichen, denn Jesus ist derselbe gestern und in Ewigkeit. Und schaut mal mit mir in Maleachi 3, Vers 6, wo Gott diesen Gedanken auch nochmal deutlich macht. Maleachi, letztes Buch des Alten Testaments. Übrigens, wisst ihr, was Maleachi heißt übersetzt? Maleachi heißt mein Bote. Der Bote des Herrn, Maleachi. Maleachi 3. Übrigens ist es so interessant, weil in Maleachi 3, Vers 1 sagt er auch, siehe, ich sende meinen Boten, meinen Maleachi sozusagen, der vor mir her den Weg gehen soll. Aber das war natürlich nicht Maleachi mit gemeint, sondern Johannes der Täufer. Aber das ist gar nicht unser Thema. Maleachi 3, Vers 6 sagt uns, Maleachi 3, Vers 6, denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Und dann sagt er etwas Interessantes, deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Manche übersetzen auch, aber ihr hört nicht auf, euch zu verändern. Aber der entscheidende Punkt steht in Vers 1, im ersten Teil des Verses. Denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Und das hat was mit seiner Allmacht zu tun. Gott ist berechenbar. Viele heidnische Religionen haben eine unglaubliche Angst entwickelt gegenüber ihren Göttern. Die hatten auch viel Macht, nicht wahr? Naturgewalten. Aber sie hatten Angst vor ihren Göttern, weil die Götter waren, oder die vermeintlichen Götter waren unberechenbar, nicht wahr? Die haben auch nur ihr eigenes Ding gemacht. Man wusste nie genau, was sie jetzt im Schilde führen. Aber Jesus sagt, ich bin derselbe. Gott sagt, ich bin derselbe. Ich ändere mich nicht. Du kannst dich darauf verlassen, dass dieselben Prinzipien, die hier stehen, auch heute noch gelten, nach 2000, 3000, 4000, 5000 Jahren. Das ändert sich nichts. Und das ist in unserem Leben, wo sich so viel ändert, nicht wahr? Wo alles hoch und runter geht, links und rechts und man ständig sich anpassen muss an manche Dinge, wie eine Nadel zum Pol. Man kann sich immer darauf ausrichten. Das bleibt. Ja, und es ist wichtig, dass man einen Anker hat. Dass man, egal was ist, Gott ändert sich nicht. Und sein Angebot bleibt immer das Gleiche. Habt ihr mal das Gefühl gehabt, dass ihr euch zu weit von Gott entfernt habt und ihr könnt nicht mehr zurück? Das passiert. Und weil es ist eine Methode Satans, uns erst in die Sünde zu führen. Und wenn wir dann drin sind, uns eins zu reden, schau, jetzt bist du jetzt zum 220. Mal gefallen. Jetzt ist sozusagen das war jetzt so die letzte Chance, jetzt ist es vorbei. Aber wenn wir diesen Vers verstehen, Gott ändert sich nicht, heißt das, Gott ist immer konstant, die Tür ist immer offen. Und selbst wenn wir rausgehen, bleibt die Tür offen. Es ist auch unsere eigene Schuld, wenn wir uns einreden lassen, dass die Tür zu ist. Ja, das macht der Satan. Die Tür ist immer offen. Wir können zurückgehen. Natürlich bis zu dem Zeitpunkt, wo die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen ist und dann keine Umkehr möglich ist. Ganz genau. Er klopft an unsere Tür. Er kommt immer, immer wieder und Gott bleibt derselbe. Das heißt übrigens, in Bezug auf die Sünde gegen den Heiligen Geist, wo wir gerade beim Thema sind, das bedeutet übrigens, dass Gott sich dann auch nicht ändert, sondern dass im Prinzip, es ist nicht so, wie viele denken, dass Gott sagt, oh, ich bin gnädig, 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 gnädig und jetzt höre ich irgendwann auf, gnädig zu sein. Sondern er ist nach dem Ende der Gnadenzeit genauso gnädig. Das Problem ist, dass die Menschen sich so weit entfernt haben, dass die Gnade sie nicht mehr erreicht. Das ist das Problem, ja. Die Gnade ist immer noch da. Es ist nicht so, dass Gott mit der Gnade aufhört, sondern die Menschen haben sich immer mehr hinausbewegt bis zu dem Punkt, wo selbst Gottes Gnade sie nicht mehr erreichen kann. Das ist ihre eigene Entscheidung. Und deswegen hört Gott sozusagen dann auf und sagt, okay, jetzt, ich kann euch nicht mehr erreichen, ihr habt euch eingebaut. Aber Gott bleibt der gleiche. Auch während dem Ende der Gnadenzeit ist Gott immer noch gnädig. Sozusagen, ja. Nur, es nützt den Menschen nichts mehr, weil sie sich dagegen entschieden haben. Jetzt wollen wir uns noch kurz Gedanken machen über die Herrschaft Gottes, wie sie hier in Offenbarung 11, Vers 7 angedeutet ist. Dann gehen wir Vers 17, Entschuldigung. Dann gehen wir dann bald in Vers 18, weil da haben wir einiges Spannendes zu studieren heute. In Offenbarung 11, Vers 17 heißt es ja, wir danken dir, o Herr Gott, du Allmächtiger, der du bist und der du warst und der du kommst, dass du deine große Macht an dich genommen hast und die Königsherrschaft angetreten bist. Könnt ihr mir sagen, was ist die Herrschaft Gottes? Was ist die Herrschaft Gottes? Er sagt, du hast deine große Macht genommen und hast deine Herrschaft angenommen. Heißt das, dass Gott vorher nicht regiert hat? Das heißt ja hier, am gewissen Zeitpunkt, wir danken dir, dass du deine große Macht an dich genommen hast, die Königsherrschaft angetreten ist. Wäre übrigens ein extra Grund zu danken, nicht wahr? Danke Gott, dass du regierst. Hat Gott jetzt aufgehört zu regieren oder regiert er schon immer und immer gleich? Was ist die Herrschaft Gottes? Was würdet ihr sagen? Das Gericht, ja. Was willst du sagen?
Also wenn ich das Beispiel Jesu anschaue, ist eigentlich, besteht es darin, dass Gott uns eigentlich dient.
Ja, also Jesus sagt, wenn jemand herrschen will, sei er euer Diener. Das heißt, offensichtlich, Herrschaft hat was mit Dienst zu tun. Das ist ein ganz entscheidendes Charakteristikum der Herrschaft Gottes, ja, okay. Das Kreuz, ich war da war er König der Juden am Kreuz, ja, das ist sozusagen der letztendliche Punkt vom Dienst, von der Liebe.
Bevor er ja auf die Erde kommt, wird er gekrönt. Also
genau. Es gibt diesen Zeitpunkt, wo, also wenn wir hier so eine Zeitlinie machen, nicht wahr? Schreibt nicht so gut. Diese Zeitlinie haben und sagen, okay, hier ist die Wiederkunft. Dann gibt es hier vorher den Zeitpunkt, wo Jesus gekrönt wird, ja, im himmlischen Heiligtum. Wir werden gleich noch später dazu kommen und uns darüber Gedanken machen. Aber wenn er hier zum König gekrönt wird, war er vorher schon König? Okay. Fangen wir mal systematisch an. Wenn ich eine Herrschaft, wenn ich herrsche, was habe ich dann? Ein Reich. Und ich habe Macht. Ich brauche ein Reich, über das ich habe ein Reich. Und in diesem Reich herrsche ich mit Macht. Ich weiß, das sind zwei entscheidende Dinge. Frage Nummer eins. Was ist das Reich Gottes? Das hatten wir schon mal, genau. Das freut mich, wenn du so, das hatten wir schon mal. Da gibt es einen Bibeltext, genau, deswegen frage ich.
Nicht Essen und Trinken, sondern Liebe und Freude im Heiligen Geist.
Fast genauso. Und zwar erst in Römer 14. Römer 14. Vers 17, Römer 14, Vers 17, das heißt, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern was? Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das heißt, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Mit anderen Worten, wo diese Dinge sind, das Reich Gottes. Und wo diese Dinge nicht sind, das Reich Satans. Nicht wahr? Ungerechtigkeit, Krieg und die Abwesenheit des Heiligen Geistes. Übrigens, was ist das Gegenteil? Also, ich habe es schon fast gesagt. Was ist das Gegenteil von Gerechtigkeit? Ungerechtigkeit. Was ist Ungerechtigkeit? Sünde. Die Bibel sagt in 1. Johannes 5, Vers 17, jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Das heißt, das Gegenteil vom Reich Gottes ist Sünde. Mit anderen Worten, da wo Sünde ist, ist nicht das Reich Gottes. Was ist das Gegenteil von Frieden, haben wir schon gesagt? Krieg. Da, wo Krieg ist, Reich Gottes, das ist das, was Satan angefangen hat. Es entstand ein Krieg oder ein Kampf im Himmel. Und was ist das Gegenteil, gut, von Freude ist Trauer, nicht wahr? Was ist das Gegenteil vom Heiligen Geist? Ja, das Gegenteil vom Heiligen Geist. Es gibt in, gerade der Paulus verwendet immer so einen Wechselgegensatz. Geist und Fleisch, das Fleisch, nicht wahr? Da, wo so der Menschen nach dem Fleisch leben und einfach nur nach ihren eigenen Lüsten, das ist nicht das Reich Gottes. Das sind sozusagen, das sind sozusagen die Gegensätze, ja? Sünde, Krieg und Fleisch. Und unsere Welt ist genau in diese Dinge hineingegriffen, wir sind da hineingegangen. Durch unsere eigenen Entscheidungen. Wir haben uns für die Sünde entschieden. Wir haben uns für den Kampf, für die Rebellion gegen Gott entschieden, für das Leben nach dem Fleisch. Und Gott möchte das Reich Gottes zu uns bringen, nicht wahr? Und wie hat er das gemacht, dass er das Reich Gottes zu uns brachte? Mal ein bisschen Wiederholung. Wir haben das in Vers 16 schon mal ein bisschen angeschaut. Wie hat er das gemacht, dass das Reich Gottes wieder... Übrigens, als Gott die Welt geschaffen hat, gehen wir jetzt da so lang. Als Gott die Welt geschaffen hat, war das vorhanden hier? Gerechtigkeit? War da Gerechtigkeit? Völlige Gerechtigkeit zwischen Adam und Eva und den Tieren, war alles gerecht, nicht wahr? War da Friede? War da Freude im Heiligen Geist? Und dann kommt Kapitel 3 und dann war das alles weg, nicht wahr? Da war plötzlich Sünde, da haben sie angefangen, sich zu streiten und sie sind traurig aus dem Garten Eden verlassen, mussten den Garten Eden verlassen. Und nach vielen tausenden Jahren möchte Gott diesen Zustand wieder herstellen. Und wie macht er das? Ja, schon vorher. Letztendlich durch den Opfertod. Das Reich Gottes kommt auf die Erde, nicht wahr? Durch wen? Durch Jesus. Was sagt Jesus, als er seinen Predigtdienst beginnt? Schaut mal mit mir nach. Das auch, ja, das auch. Und in Markus. Genau, Markus 1, Vers 15. Markus 1, Vers 15. Da heißt es, und sprach, die Zeit ist was? Erfüllt und das Reich Gottes ist nah. Er sagt an einer anderen Stelle, das Reich Gottes ist nicht, kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Könnt ihr euch erinnern? Sondern das Reich Gottes ist in euch. Und zwar, es kommt durch Jesus. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jesus sagt, das Reich Gottes kommt. Er beginnt seine Predigt damit, sozusagen, er wird getauft, nicht wahr? Dann beginnt er in Galiläa zu predigen nach einiger Zeit und sagt, das Reich Gottes ist nahe. Das heißt, was ist nahe gekommen? Sagen wir es nochmal. Gerechtigkeit. Also was sagt die Bibel über Jesus und Gerechtigkeit? Er ist unsere Gerechtigkeit, der Herr unsere Gerechtigkeit, nicht wahr? Was sagt die Bibel über Jesus und Frieden? Er ist der Friedefürst, nicht wahr? In einer der Prophezeiungen, 1. Mose 49, wird er der Shiloh genannt, der den Frieden bringt. Und gibt es eine Verbindung zwischen Jesus und dem Heiligen Geist? Gott ist Geist, er war erfüllt vom Heiligen Geist. Er sagt, ich habe eine Taufe, mit der die Welt getauft werden muss. Er tauft mit Heiligem Geist. Johannes sagt, ich taufe mit Wasser, aber der nach mir kommt, tauft mit Wasser und mit dem Heiligen Geist. Jesus hat also den Heiligen Geist gebracht, er hat die Freude im Heiligen Geist gebracht. Diese drei Dinge hat er. Und dann gibt es etwas über das Reich Gottes, was wir noch lernen wollen. Nein, bevor wir das anschauen. Wir haben ja gesagt, es gibt das Reich Gottes und es gibt die Macht oder Kraft, nicht wahr? Die Kraft oder Macht ist sozusagen die Autorität, mit der der Herrscher in seinem Reich regiert. Ja? Also, wenn ich ein Kaiser bin, dann habe ich ein Kaiserreich, das ist sozusagen das, was mein Kaiserreich ausmacht, dann habe ich immer noch meine Kaiserautorität, mit der sozusagen ich alles bewirken kann. Ja, das sind zwei eng verwandte, aber doch unterschiedliche Dinge. Und die Frage ist, worin besteht die Kraft Gottes, mit der er schafft, diese Dinge hier hervorzubringen? Mit anderen Worten, ein Kaiser hat als Macht zum Beispiel eine starke Armee, das gehört zur Macht eines Kaisers, oder er hat viel Geld. Und mit Hilfe seiner Truppenstärke Und mit seiner finanziellen Macht oder seinen politischen Beziehungen kann er sein Königreich oder sein Kaiserreich aufrechterhalten, ja? Oder es erobern oder was auch immer, oder vergrößern. Die Frage ist, mit welcher Kraft kann Gott sein Reich, das heißt Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist, aufrechterhalten und vergrößern? Das heißt, dass es zu anderen auch kommt.
Die Kraft ist ja sein Wort, das Evangelium.
Sehr gut. Wo steht, dass das Evangelium die Kraft ist? Stimmt, auch in dem Psalm. Also erstmal steht hier natürlich, also Jesus sagte hier, das Reich Gottes ist nahe gekommen, glaubt an das Evangelium. Da sehen wir schon die Verbindung, aber der deutlichste Vers ist Römer 1. Römer 1, Vers 16. Genau, denn es ist Gottes Kraft. Es ist Gottes Kraft zur Rettung. Seine Macht liegt im Evangelium. Und was sagt die Bibel? Wie viel Macht hat er? Alle Macht. Gottes Allmacht. Jetzt, wenn wir über Gottes Allmacht nachdenken, was denken die meisten? Die denken einfach nur, naja, Gott kann einfach alles, was er will, nicht wahr? Und das stimmt ja auch. Aber das ist nicht das, die letztendliche Tiefe vom Thema Allmacht, dass Gott einfach alles machen kann, was er will. Sondern es geht noch eine ganze Ende tiefer, nämlich die Allmacht, mit der er herrscht, ist sein Evangelium. Die gute Nachricht, seine Liebe, seine Opferbereitschaft. Denn aufgrund durch diese Kraft ist er in der Lage, sein Reich aufrechtzuerhalten und sein Reich zu anderen zu bringen. Durch das Evangelium kann er Gerechtigkeit bringen, durch das Evangelium kann er Frieden bringen, durch das Evangelium kann er Freude im Heiligen Geist bringen. Ja? Die Kraft ist das Evangelium. Ganz genau. Schaut mal mit mir in 1. Korinther. In 1. Korinther, der Paulus hat das gewusst. Der Paulus, der war ja ein guter Evangelist. Der Paulus ist erst durch Kleinasien gezogen, dann ist er nach Griechenland gegangen, auf den Ruf, komm herüber nach Mazedonien. Und er kam nach Athen. Und Athen war berühmt, nicht wahr? Wofür ist Athen berühmt, schon damals gewesen? Die Philosophen, nicht wahr? Die Philosophen, die epikureischen Philosophen und die stoischen Philosophen und also die Griechen, die waren wirklich, oder sind wahrscheinlich heute immer noch, Denker, nicht wahr? Große Denker. Und hat sich gedacht, jetzt zu denen kann ich vielleicht nicht kommen und einfach sagen, Jesus ist für euch gestorben. Da muss ich erstmal philosophisch anfangen zu argumentieren und hat versucht, er hat wirklich eine brillante Rede gehalten auf dem Areopag. Wirklich brillant. Und es haben sich ein paar Menschen entschieden, nicht wahr? Ein paar Menschen haben sich für Christus entschieden. Viele haben gesagt, so ein Quatsch, nicht wahr? Das ist unwissenschaftlich, das ist das, und so weiter. Aber es ist keine große Gemeinde entstanden in Athen. Der Paulus hat versucht, Logik mit Logik zu argumentieren, Wissenschaft mit Wissenschaft, hat sozusagen wirklich sich auf den, er war hochintellektuell, ich meine, der Paulus konnte das, nicht wahr? Aber dann kommt er nach Korinth, zur nächsten Stadt, von Athen nach Korinth. Und Korinth ist auch eine große Stadt, aber er sagt sich, als er zurückschaut nach das, was er in Athen erlebt hat, sagt er sich, das hatte nicht so viel Kraft, wie es hätte haben können. Lass mich einen anderen Plan probieren. Und er sagt dann in 1. Korinther 2, Vers 2 sagt er, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch, das heißt unter den Korinthern, nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus und zwar als Gekreuzigten. Er sagt, ich lasse jetzt den ganzen Quatsch mit der Philosophie. Er hat in Athen hat er auch griechische Philosophen zitiert, hat versucht, Brücken herzustellen, schaut, hey, das haben eure Leute auch schon gesagt, nicht wahr? Und hat er groß argumentiert, gesagt, hat alles gar nicht so viel gebracht. Ich predige jetzt nur noch Jesus, den Gekreuzigten. Das einfache, simple Evangelium. Was passiert? Eine riesige Gemeinde in Korinth ist entstanden. Und er hat das verstanden, denn er sagt dann, schaut mal in 1. Korinther 1, Vers 17. 1. Korinther 1, Vers 17. Das heißt es, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen und zwar nicht in Redeweisheit, also in Rhetorik, in irgendwie blumigen Worten und in großen Reden, damit nicht das Kreuz des Christus, was steht da? Entkräftet wird. Jetzt, was passiert, wenn man hochgestochen, blumig, rhetorisch, hochwissenschaftlich über das Kreuz von Jesus redet? Man lenkt ab vom Thema? Es verliert seine Kraft. Man kann über das Kreuz Jesu reden und es kraftlos machen, indem man einfach mit menschlicher Weisheit es irgendwie überstülpt und irgendwie groß philosophiert darüber, statt einfach die simplen Worte der Bibel sozusagen schießen lassen, ja, oder sozusagen abschießen lassen. Und dann sagt er im nächsten Vers, in Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit. Was heißt Torheit auf modern Deutsch? Dummheit. Dummheit, nicht wahr? Es ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Er hat verstanden, das Evangelium selbst, diese einfache Botschaft, die jedes Kind begreifen kann und die manche nie begreifen wollen, das hat die Kraft. Das heißt, wenn wir Erfolg haben wollen, wenn wir kraftvoll das Reich Gottes bauen wollen und das Reich Gottes weitertragen wollen, brauchen wir diese Kraft. Diese Kraft liegt im Evangelium und nicht in menschlicher Weisheit und im menschlichen Plan. Die Versuchung ist so groß, das Reich Gottes zu bauen, indem man jetzt einfach ganz logisch überlegt, wie es sein muss, nicht wahr? Und alles gut systematisch plant, nichts gegen Planung, nichts gegen Überlegen, auch nichts gegen intellektuell mal nachdenken, nichts dagegen, nicht wahr? Aber er sagt, die Kraft liegt in der einfachen Botschaft. Die Kraft liegt im Evangelium. Und wenn immer vom Evangelium abgelenkt wird, hast du nur noch einen Schwulst von menschlichen Meinungen. Das war das, was die Rabbis gemacht haben, nicht wahr? Die Rabbis hatten auch das Evangelium in 3. Mose, die ganzen Opfergesetze. Das Evangelium ist da, 2. Mose, 3. Mose, 4. Mose, alles da. Was haben sie gemacht? Rabbi X, Rabbi Y, Rabbi Z und Fußnote hier und der sagt und der sagt dagegen und vielleicht gehen wir den Mittelweg und die Leute haben nichts mehr verstanden vom Evangelium. Die Kraft liegt im Evangelium. Frage. Wirkt diese Kraft an allen Menschen?
Ja.
Woher wissen wir das?
Das
stimmt. Aber können das auch alle Menschen erkennen? Das heißt, können auch alle Menschen diese Kraft, die da wirkt?
Ja, schon. Ja. Also es wird ja nie leer. Etwas passiert. Ich meine,
ja?
Jetzt eine Bekehrung stattfindet und ich das weiß.
Okay, das stimmt. Also die Kraft wirkt und entweder man entscheidet sich dafür oder dagegen, das stimmt.
Ja.
Aber kommt diese Kraft auch sichtbar, hörbar zu allen Menschen? Ganz genau. Achso, nee, ich dachte, du meinst es in Römer 1, Vers 20. Römer 1, Vers 20.
Ja.
Ja, das. Absolut, da hast du recht. Aber wir sind ja gerade bei der Kraft, wie sie erkannt wird. Und Römer und Vers 20 in Römer 1 ist da der entscheidende Vers. Schaut mal in Römer 1, Vers 20. Römer 1, Vers 20. Denn sein unsichtbares Wesen, Römer 1, Vers 20 sagt, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine was? Seine ewige Kraft. Was ist die Kraft? Das Evangelium. Seine ewige Kraft und Gottheit wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so sie keine Entschuldigung haben. Das heißt, die Kraft, die im Evangelium ist, kann, wenn vielleicht auch nur sehr, sehr schattenhaft oder sehr umrisshaft, sie kann erkannt werden durch Nachdenken von jedem Menschen schon in der Natur. Und wie hat Jesus das Evangelium meistens dargestellt? In Bildern, die er woher nahm? Aus der Natur, weil in der Natur sozusagen umrisshaft das Evangelium schon beschrieben ist. Ich gebe euch nur ein Beispiel, das haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon angeschaut, deswegen nur zur Erinnerung. Eines meiner Lieblingsgleichnisse von Jesus in Markus 4, Vers 26 bis 29. Da lernen wir etwas über das Reich Gottes. Markus 4, Vers 26 bis 29. Die Bibel sagt, und er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same keimt und geht auf, ohne dass er es weiß. Denn die Erde trägt von selbst Frucht, zuerst den Halm, danach die Ehre, dann den vollen Weizen in der Ehre. Wenn aber die Frucht es zulässt, schickt er sogleich die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Jetzt, was lernen wir hier prinzipiell über das Reich Gottes?
Es wächst.
Es wächst. Es fängt klein an und wächst. Das Reich Gottes kommt nicht einfach, sondern ist ein Wachstumsprozess, offensichtlich. Diese Dinge erleben wir in unserem Leben. Durch das Evangelium wächst es, nicht wahr? Was lernen wir noch? Es wird kräftiger, es wird größer, es wird irgendwann sichtbar, am Anfang ist es nicht sichtbar, nicht wahr? Es wächst zum Licht hin, genau. Und irgendwann bringt es Frucht und wenn die Frucht es zulässt, wenn sie reif genug ist, wird geerntet. Und die Ernte steht wofür in der Bibel? für das Kommen Jesu. Wenn Jesus wiederkommt, kommt er mit einer Sichel auf der Wolke. Das heißt, das wäre der Punkt. Wenn die Frucht es zulässt, kommt Jesus wieder. Dann ist sozusagen das Reich Gottes voll geworden sozusagen oder völlig entstanden. Frage, in diesem Bild von einer Pflanze, die wächst, wo liegt die Kraft? Wo liegt die Kraft für den Wachstumsprozess? In dem Samen, nicht wahr? In dem kleinen Samen, da ist schon die ganze Kraft drin. Da kommt nichts Neues hinzu. Die ganze Kraft liegt in dem Samen, der hat die Fähigkeit, sich selbst zu reproduzieren. Und die, ganz genau. Schaut mal mit mir in Johannes. Johannes 12. Das ist ein interessantes Prinzip hier. In Johannes 12, Vers 24. Johannes 12, Vers 24. Schaut mal, was da steht. Das heißt es, wahrlich, wahrlich. Wisst ihr, was das Wort wahrlich auf Griechisch heißt? Amen, genau. Und Amen kommt. Das haben wir gestern studiert. Das sage ich für alle nochmal. Das habe ich rausgefunden vor kurzer Zeit. Sehr interessant. Wisst ihr, was Amen, aus welcher Sprache Amen eigentlich kommt? Amen ist ja nicht griechisch, sondern Amen kommt aus dem Hebräischen, ganz genau. Aus dem Hebräischen. Und was heißt Amen? Was wissen wir normalerweise? Amen heißt? So soll es sein. Nicht wahr? Wir beten und dann sagen wir, so soll es sein. Amen. Aber das ist nicht die primäre Grundbedeutung, also das ist auch die Bedeutung von Amen, aber es kommt von einer, hat noch eine gewisse andere Grundstruktur. Und zwar, das Wort Amen wurde verwendet im Hebräischen auch im Gericht. Und hier ist die eigentliche Urbedeutung. Wenn die Israeliten, die Patriarchen waren Nomaden, nicht wahr? Und Nomaden leben in was für? In Zelten. Und die Nomaden ziehen von Ort zu Ort, nicht wahr? Wie Abraham und Isaak, sie wohnten in Zelten. Und wenn man ein Zelt hat, wenn man da gut drin schlafen möchte, worauf kommt es an jetzt, wenn man ein guter Nomade ist? Man braucht guten Boden, nicht wahr? Was ist, wenn der Boden zu weich ist? Und man tut da die Heringe rein, die Zeltpflöcke. Was passiert dann, wenn der Boden zu weich ist? Man macht und dann ist es kein sicheres Fundament, nicht wahr? Das heißt, wenn man von Ort zu Ort geht, sucht man nach einem festen Boden, der fest genug ist, dass das Zelt drin bleibt. Man sucht nach festem Grund sozusagen. Und das Wort, das die Hebräer verwendet haben für den festen Grund, ist das Wort Aman. Und davon kommt Amen. Das heißt, das Wort Amen bedeutet eigentlich, das, was gesagt worden ist, ist ein fester Grund, auf dem ich bauen kann. Da kann ich mein Lebenszelt draufschlagen. Nicht wahr? Wir sind ja auch Wanderer, nicht wahr? So wie Abraham und Isaak und Jakob sind wir auch Wanderer auf dieser Welt. Wir sind, wie sagt die Bibel, Fremdlinge, nicht wahr? Wir wandern zu der himmlischen Stadt hin. Und von Ort zu Ort, wir haben unsere Zelte und wir wollen festen Grund haben für unser Lebenszelt. Und deswegen sagt Jesus hier wahrlich, wahrlich. Mit anderen Worten, er sagt, das, was ich jetzt sage, ist sogar im doppelten Sinne. Ein festes Fundament. Auf diese Worte, die jetzt kommen, kannst du dein Leben draufbauen. Du kannst dein Lebenshering da reinschlagen, dein Zelt einbauen. Wenn wir beten, übrigens, das hat eine praktische Komponente. Wenn wir im Gottesdienst sind, nicht wahr? Und jemand sagt, Jesus Christus ist mein bester Freund, ich liebe ihn so sehr. Dann können wir Amen sagen, nicht wahr? Dann kann ich sagen, darauf kann ich mein Leben bauen. Wenn aber jemand sagt, wie auch immer, ich komm nach oben und sage einfach nur, hallo und herzlich willkommen, und jemand ruft, Amen, dann ist das was Schönes, das macht auch schöne Gefühle, aber eigentlich ist es sinnlos, weil auf meine Begrüßung kann man sein Leben nicht bauen, versteht ihr? Man kann das Wort Amen auch ein bisschen inflationär verwenden. Es gibt ein zu viel, es gibt ein zu wenig. Ja? Wenn ich sage Amen, meine ich eigentlich wahrlich, wahrlich. So soll das. Und wenn wir beten, meinen wir das ja auch letztendlich auf die Verheißung Gottes hin, darauf kann ich bauen. Deswegen bitte ich das, deswegen danke ich dafür, weil ich weiß, ich kann darauf bauen. Amen, wahrlich, Jesus hat gesprochen. Ja? Das ist die Bedeutung. Jetzt schauen wir an, was er gesagt hat. Wahrlich, wahrlich. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so passiert was? Bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Jetzt das Weizenkorn hat genau zwei Optionen. Wie viele Optionen? Zwei. Entweder es stirbt nicht, was passiert dann? bleibt es allein. Oder es fällt in die Erde und stirbt und dann verbreitet es sich. Und wir wissen, von wem Jesus hier spricht, oder? Von wem spricht er? Er spricht von sich selbst. Denn er war derjenige, der vom Himmel in die Erde gefallen ist, nicht wahr? Er hat sich erniedrigt. Er ist buchstäblich begraben worden, wie ein Samenkorn begraben wird. Er ist gestorben. Hatte Jesus die Option, nicht zu sterben? Ja, er hatte die Option. Niemand hat ihn gezwungen. Aber dann wäre er allein geblieben. Er hätte Mose nicht retten können. Er hätte Jakob nicht retten können. Er hätte Adam nicht retten können. Er hätte dich nicht retten können. Er wäre allein geblieben. Und deswegen hat er sich dafür entschieden, zu sterben. Und in dieser Wahrheit, in diesem Weizenkorn, ich war in diesem Wort von dem Evangelium, steckt die Kraft. Aber jetzt passt auf. Wenn das Weizenkorn stirbt und durch die Kraft, die in dem Weizenkorn ist, die Bibel sagt an einer Stelle auch in Lukas 8, dass der Same das Wort Gottes ist, entsteht jetzt Frucht, nicht wahr? Und was enthält die Frucht? Ja, sie ist nahrhaft. Weitere Samen, das heißt, der Same reproduziert sich selbst. Gott hat es so gemacht, dass wenn ein Same stirbt, dass am Ende, wie viel auch immer, welche kommt von Pflanze zu Pflanze an, aber eine Vielzahl von identischen Samen da sind, die dadurch entstanden sind. Wenn der eine Same nicht sterben würde, blieb er allein. Aber wenn der eine Same stirbt, entstehen dadurch ganz viele andere, die im Charakter und in der Identität genauso sind wie der erste. Was bedeutet das? Weil Jesus der erste war, der in die Erde fiel und starb, dadurch möchte er etwas produzieren, nämlich andere, die dem Wesen und der Identität nach so sind wie er selbst. Schaut, ein Weizenkorn, das in die Erde fällt, produziert keinen Löwenzahn. Es produziert Weizen. Und ein Senfkorn produziert seine Frucht, nicht, also seine Art. Jede Pflanze produziert nur die Art, die es selbst ist, nicht wahr? Das heißt, wenn Jesus in die Erde fällt und stirbt, was produziert er durch die Kraft seines Evangeliums? Andere Menschen, die dem Wesen nach genauso sind wie er. Und zwar, wenn die Frucht es zulässt. Wenn die Frucht gewachsen ist, dann ist es genau das Gleiche da. Aber nicht mehr alleine, nicht mehr er, sondern viele. Und schaut mal, was die Bibel sagt in Galater 3. Jetzt, wenn wir das verstanden haben, haben wir vielleicht einen Punkt im Galaterbrief jetzt besser verstanden und sehen mit neuen Augen. In Galater 3 Vers 16. Das hier ist so gewaltig. Galater 3, Vers 16. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht und den Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen, dieser ist Christus. Also es war am Anfang nur ein Same, ja? Nur ein Same. Und dieser eine Same hat die Option, entweder sterben, in die Erde fallen und sterben und viele Samen produzieren, oder nicht sterben und alleine bleiben, ein Same. Und was lesen wir im gleichen Kapitel? In Vers 29, nur wenige Verse, 13 Verse weiter unten, Galater 3, Vers 29. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Kinder, oder? Ja. Same. Das ist das gleiche Wort hier, was hier steht, wie in Vers 16. Wir werden auch Same nach der Verheißung erben. Weil Jesus, der eine Same, in die Erde fiel und starb, produziert er durch die Kraft seines Evangeliums. Und das ist das Wesen des Reiches Gottes, Schritt für Schritt, so wie die Pflanze, Schritt für Schritt. Wie gesagt, mit dem Reich Gottes ist es so wie mit einer Pflanze, ich war Schritt für Schritt. Und wenn diese Dinge, Gerechtigkeit, Friede und vor dem Heiligen Geist immer mehr zunehmen, steht am Ende der Prozess, dass dort Menschen sind, die so sind, in dem Charakter wie Jesus. Das Reich Gottes ist dann in ihnen. Und wenn die Frucht es zulässt, sagt er, wenn dieser Moment erreicht ist, kann Jesus jetzt auch äußerlich sozusagen die Krone sich aufsetzen und äußerlich als König kommen und seine Ernte einsammeln, damit sie dann bei ihm sind, wo auch er ist. Den Gedanken soweit verstanden? Das heißt, das Reich Gottes. Amen, da kann man wirklich Amen zu sagen, nicht wahr? Und die Kraft, das sind entscheidende Themen. Das sind wirklich wichtige Themen. Wir müssen verstehen, wie das funktioniert und warum das so ist. Und offensichtlich kommt hier dieser Zeitpunkt, wo Gott diese Macht jetzt hier zu einem besonderen Blickpunkt führt. Wir gehen jetzt zu Vers 18 und wollen uns in Offenbarung 11, Vers 18 noch einige Dinge anschauen, die von äußerstem Interesse sind. Ich weiß gar nicht, ob wir das heute alles schaffen. Offenbarung 11, Vers 18. Das ist jetzt der zweite Teil von dem, was die 24 Ältesten sagen. Wir wissen ja, Kontext, wir sind in der siebten Posaune und die siebte Posaune erschallt, nicht wahr? Wir lesen mal Vers 15 nochmal, da haben wir den ganzen Kontext, okay? Offenbarung 11 ab Vers 15. Und der siebte Engel stieß in die Posaune, da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen: Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Damit die Idee, er war schon immer Herrscher, nicht wahr? Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber ab einem bestimmten Zeitpunkt nimmt diese Herrschaft jetzt sichtbar an. Denn es gab sozusagen eine Zwischenzeit. Ja? Es gab, wie soll man das sagen? Gott hat die Welt geschaffen und dann gab es so einen Abfall, nicht wahr? Gott war immer noch der Herrscher. Aber es gab sozusagen eine Gegenmacht. Ist euch das mal... Man könnte es so illustrieren. Stellt euch vor, ihr habt ein Kaiserreich und ihr seid der rechtmäßige Kaiser dieses Kaiserreichs. Und dann fängt da so eine Revolution an irgendwo. So ein paar Aufständische, Freisteller fangen an, also ihren eigenen Staat zu gründen. Das passiert ja manchmal, nicht wahr? So Unabhängigkeitsbewegung. Jetzt sind wir immer noch der rechtmäßige Kaiser vom ganzen Kaiserreich. Ohne Frage. Aber es mag sein, dass es da Zeiten gibt, wo da ganze Territorien nicht mehr unter unserer Kontrolle sozusagen sind, weil alle Bürger dieses Reiches sich an den Oppositionsführer gerichtet haben. Ja? Und so war das sozusagen. Es war immer Gottes Erde. Er sagt, mir gehört die ganze Erde, aber die Menschen sind in Rebellion gegen mich. Und Gott war jetzt in der Herausforderung, sein Reich wieder zu erobern und dabei nur diese Methode anzuwenden. Nur Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Weil das ist sein Reich. Wenn er Krieg benutzt hätte, wenn er Kampf benutzt, also wenn er Lüge oder Strategie benutzt hätte und all diese Dinge, hätte er sein Reich verloren. Also um sein Reich wiederzubekommen, musste er diese Dinge anwenden. Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und sein Gegner, dieser Freischärler, dieser Oppositionsführer Satan, der hatte alle möglichen anderen Strategien in der Hand. Täuschung, Betrug, Vorwand, all diese Dinge, nicht wahr? Und eigentlich ist es aus menschlicher Sicht unmöglich, einen Krieg zu gewinnen, wo man immer ehrlich ist, oder? Wie soll man einen Krieg gewinnen, wenn man immer nur ehrlich ist? Aber Gott beweist, dass man letztendlich tatsächlich, dass es möglich ist, dass der einzige Sieg ist, der wirklich zählt. Indem er selbst starb, indem er selbst sich aufgab, hat er bewiesen, dass diese Prinzipien ewig sind und wird am Ende das ganze Reich wieder zurückerobert haben. Und das ist der Prozess. Statt sozusagen mit einer Invasionsarmee zu kommen, jetzt alle kurz und klein zu schlagen, geht er hinein in das Oppositionsgebiet und lebt das Reich Gottes vor. Und zeigt, wie es ist. Und er stirbt, nicht wahr? Er gibt das Opfer und zeigt damit den Menschen den Weg sozusagen wieder heraus. Bis das Reich Gottes in den Menschen entweder Gestalt angenommen hat oder sich selbst quasi disqualifiziert haben. Genau. An einer anderen Stelle sagt Jesus, das Reich Gottes ist wie ein Sauerteig. Nicht wahr? Der irgendwann er brauchte nur ein bisschen von diesem Sauerteig hineinzulegen und es hat das ganze Sauerteig durchsäuert, sodass das ganze Oppositionsreich irgendwann wieder Reich Gottes war und Reich Gottes sein wird. Ja, das ist sozusagen die Idee. Es war nur möglich durch dieses Evangelium. Okay, jetzt haben wir wieder abgeschaltet. Gehen wir zurück zu Vers 16, da heißt es: Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Wir danken dir, o Herr, Gott, du Allmächtiger, der du bist und der du warst und der du kommst, und dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Und die Heidenvölker, jetzt achten wir auf Vers 18. Und die Heidenvölker sind zornig geworden und dein Zorn ist gekommen und die Zeit, dass die Toten gerichtet werden und dass du deinen Knechten, den Propheten, den Lohn gibst und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und dass du die verdirbst, welche die Erde verderben. Jetzt der Vers ist unglaublich inhaltsreich und da können wir eine ganze Menge von Dingen lernen. Wir wollen uns erstmal konzentrieren auf die erste Hälfte des Verses. Da werden bestimmte Dinge erwähnt. Was wird dort erwähnt? Die Völker sind zornig geworden, okay? Das ist Nummer eins. Was noch? Die Zeit gekommen, die Toten zu richten. Genau, da fehlt immer noch was in der Mitte. Dein Zorn. Und dann, dass du deinen Knechten, den Propheten, den Lohn gibst. Wir haben also die zornigen Heiden. Dann haben wir die Zeit des Zornes. Dein Zorn ist gekommen. Und dann die Zeit, dass die Toten gerichtet werden. Könnt ihr das sehen? An anderer Stelle, manche übersetzen auch, die Heidenvölker sind zornig gewesen und ein Zorn ist gekommen, die Zeit, dass die Toten gerichtet werden. Man kann also die Idee bekommen, da gibt es etwas, das war in der Vergangenheit, die Völker sind zornig geworden, ja, das ist schon passiert, und jetzt ist eine Zeit der Zorn gekommen, wir leben jetzt in der Zeit des Zornes, und die Zeit ist gekommen, auch wo du jetzt die Toten richten wirst. Das heißt, wir haben den Zorn der Heiden in der Vergangenheit. Schreib das mal auf, okay, dass wir uns das besser vorstellen können. Zorn der Heidenvölker führt zu Gottes Zorn, führt zu Zeit des Gerichts über die Toten. Ja? Könnt ihr das sehen? Und dann der Lohn an die Heiligen. Jetzt, das ist sehr, sehr interessant. Weil, wenn ich euch fragen würde, wann beginnt die Zeit des Gerichts, was würdet ihr sagen? ...1844, nicht wahr? Aber Frage. Würde das mit dieser Aufzählung hier passen? Also offensichtlich gibt es einen Ist-Zustand, wo Johannes sich sozusagen gerade befindet, ja, ein Ist. Und von dieser Gegenwart sieht er eine Vergangenheit, eine Gegenwart und eine Zukunft. Und die Vergangenheit ist Zorn der Heiden. Die Gegenwart ist die Zeit des Zornes, deines Zornes Gottes ist gekommen. Zukunft und die Toten werden gerichtet werden. Ja? Jetzt, wenn das 1844 ist, Zeit des Gerichts, was ja denkbar ist, denn wir wissen, dass Gerichte im Himmel begannen 1844, dann müsste was vor 1844 passiert sein? Gottes Zorn. Aber haben wir Hinweise auf Gottes Zorn vor 1844? Okay, ja. Aber dann müssten wir auch noch die Heiden zornig werden. Bisschen merkwürdig. Frage, wie viele Gerichte gibt es in der Bibel? Zwei, mindestens. Wann wurde der Satan gerichtet? Am Kreuz. Die Bibel sagt ganz deutlich in Johannes, dass am Kreuz der Satan gerichtet wurde. Das Gericht über Satan war am Kreuz. Wann ist das Gericht über die Gläubigen? Oder über die Gläubigen? Die Toten. Ja, die Toten und auch die Lebenden. Wir sind noch nicht bei dem Vers. Einfach nur, was ist das? Okay, frage ich die Frage anders. Ich verwirre euch. Also, am Kreuz wurde Satan gerichtet, okay? Wann findet das nächste bedeutsame Gericht statt? Vorher, vor der Wiederkunft. Ab wann? Ab 1844, und da geht es darum, wer darf in den Himmel und wer nicht, nicht wahr? Also da geht es darum, dass die Bücher nachgeschaut werden und jeder Fall besiegelt wird. Das ist zuerst an den Toten und dann an den Lebenden, nicht wahr? Denn auch die müssen ja noch gerichtet werden. Aber gibt es nach diesem, und dieses Gericht geht von 1844 bis zur Wiederkunft, gibt es danach immer noch ein Gericht? Welches Gericht? Das Gericht über die Ungläubigen. Und wie lange geht das? 1000 Jahre. Werden auch Tote gerichtet? Ja, doch, die sind ja auch tot. Das heißt, die Zeit des Gerichts, die Toten zu richten, könnte zwei Dinge meinen. Es könnte einmal meinen die Zeit von 1844 bis kurz vor der Wiederkunft, wo Tote gerichtet werden, im Vorwiederkunftsgericht. Es könnte aber auch meinen die zweite Phase des Gerichts, was du meinst, die zweite Phase des Gerichts, nach der Wiederkunft der 1000 Jahre, wo auch die Toten nochmal gerichtet werden. Ihr habt den Hinweis, schaut mal in Offenbarung 22. Ich würde sagen Offenbarung 20, Vers 12. Das ist jetzt da im Zusammenhang mit den 1000 Jahren, heißt es. Offenbarung 20, Vers 12. Ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. und es wurden Bücher geöffnet, haben die Bücher im Gericht, ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben steht. Das heißt, also nach den 1000 Jahren findet auch ein Gericht statt. Wer richtet dort? Wir. Das heißt in der Bibel, in der Korintherbrief, wisst ihr nicht, dass wir die Welt richten werden? Wisst ihr nicht, dass wir die Engel richten werden? Das heißt, dieser Begriff Zeit des Gerichts über die Toten ist ambivalent. Könnte zwei Dinge bedeuten, okay? Wir können also daran nicht genau festmachen, von welcher Zeit es hier spricht. Es könnte die Zeit von 1844 sein, es könnte auch die Zeit sein nach den 1000 Jahren. Aber es gibt einen anderen Begriff in dieser Reihe, der eindeutig festzunageln ist, sozusagen prophetisch. Und dann verstehen wir auch, welche Zeit hier gemeint ist. Einer dieser drei Begriffe ist absolut dingfest zu machen. Zeitlich gesehen, auf einer Zeitlinie. Welcher von diesen drei Ideen kann man auf einer Zeitlinie sagen, da und nirgendwo anders in der Weltgeschichte? Wir wissen es ja nicht, ob das 1844 ist oder die Zeit nach den 1000 Jahren oder die 1000 Jahre. Welche dieser drei Begriffe, Zorn der Heiden, Gottes Zorn oder Zeit des Gerichts, ist so eindeutig in der Bibel, dass es nur einen Zeitpunkt gibt in der Bibel, wo das sozusagen sich völlig offenbart? Ja, ich habe es schon gehört, hinten richtig. Sag was? Der Zorn Gottes. Der Zorn Gottes, es gibt nur eine Stelle in der Bibel oder nur einen Abschnitt in der Weltgeschichte, wo der Zorn Gottes sich völlig ungehindert und ohne Gegenmittel sozusagen entfaltet. Und wann ist das? Bei den sieben Plagen. Lass uns mal ein paar Verse dazu kurz anschauen. In Offenbarung 14, Vers 10, fangen wir damit an. Vers 9. Offenbarung 14, Vers 9 und 10. Was ist Offenbarung 14, Vers 9 und 10? Wie nennt man das? Das ist die dritte Engelsbotschaft, nicht wahr? In Offenbarung 14, Vers 9 und 10 heißt es, ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, so wird auch er von dem Glutwein oder Zorneswein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist im Kelch seines Zornes. Und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Das heißt, da gibt es einen Zorneskelch und in diesem Zorneskelch Gottes ist der Glutwein Gottes drin und der ist was? Er ist? Da gibt es ein entscheidendes Adjektiv. Es ist? Schaut in den Vers hinein. Was ist dieser Wein? Er ist? Seid ihr in Vers 10 mit mir? Unvermischt. Was heißt unvermischt? Da ist nichts anderes drin. Jetzt, was würde man normalerweise, wenn Gott normalerweise ein Zornesgericht ausgießt, nicht wahr? Sein Zorneswein, das macht er oft. Es gibt ja oft Dinge, dass Gott sagt, ich bin zornig über euch. Was mischt er normalerweise immer damit dazu? Gnade, genau. Zum Beispiel, das Volk Israel hat jahrzehntelang Abfall betrieben. Gott ist zornig und schickt sie nach Babylon, zum Beispiel. Aber er ist gnädig, und gibt die Möglichkeit, wieder zurückzukehren. Ja? Es ist immer Gnade mit dem Zorn dabei. Es ist immer ein bisschen was dazu gemischt. Aber in diesem einen Fall, zum ersten Mal, ist der Zorneskelch unvermischt. Frage, in Offenbarung 14, Vers 10, ist die Zeit des Zorns schon gekommen? In Offenbarung 14, Vers 10, genau nachdenken, ist in Offenbarung 14, Vers 10 die Zorneszeit schon da? Genau, sie ist noch nicht da. Warum? Warum kann sie da noch nicht da sein? Warum nicht? Warum ist in Offenbarung 14, Vers 10 die Zorneszeit noch nicht da? Ja, er wartet, denn das ist ja die Dreifach-Engels-Botschaft. Und die Dreifach-Engels-Botschaft wird ja gepredigt, damit die Menschen noch Gnade annehmen. Ja, das heißt, während der Dreifach-Engels-Botschaft wird der Zorn Gottes noch nicht ausgeschüttet, weil ansonsten bräuchte man nicht predigen. Versteht ihr? Die Dreifach-Engels-Botschaft ist der Zeitpunkt kurz vor der Zorneszeit. Das heißt, wenn das... Ja. Wenn wir eine Zeitlinie haben und sagen, okay, hier beginnt die Zorneszeit Gottes, dann wäre sozusagen hier die dreifache Engelsbotschaft, die darauf hinweist, die davor warnt. Ja? Das ist die Zeit davor, kurz davor. Es gibt einen Zeitpunkt, einen Zeitrahmen, der warnt vor diesem Zorn, vor dieser Zorneszeit, vor Gottes Zorn. Jetzt schauen wir weiter in Offenbarung 15, Vers 1. Offenbarung 15, Vers 1. Offenbarung 15, Vers 1. Offenbarung 15, Vers 1 sagt: Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar, sieben Engel, welche die sieben Wasser hatten, die sieben letzten Plagen hatten. Denn mit ihnen ist der was? Der Zorn Gottes vollendet. Das heißt, vorher war der Zorn Gottes nie vollendet. Es war immer nur 20% Zorn, 40% Zorn, 95% Zorn, immer gemischt mit Gnade. Aber in den sieben letzten Plagen ist der Zorn Gottes vollendet. Er ist vollständig. Das heißt, der Zorn Gottes, der hier gemeint ist, die Zeit des Zornes, sind die sieben letzten Plagen. Das ist exakt die Zeit. Und das macht uns auch deutlich, und jetzt allein dieser Hinweis reicht uns jetzt aus, damit wir verstehen, dass die Zeit des Gerichts nicht 1844 sein kann. Logisch? Die hier gemeint ist. Denn die Zeit des Gerichts, die hier gemeint ist, muss nach den sieben letzten Plagen sein. Und damit wissen wir, es muss die Zeit nach, während der 1000 Jahre gemeint sein. Das heißt, hier ist nicht das Vorwiederkunftsgericht gemeint, das hier stattfindet, sondern dieses Gericht ist das, die zweite Phase des Gerichts während der 1000 Jahre. Dann haben wir die Frage auch geklärt. Aber wir wollen uns noch kurz hier weiter damit beschäftigen. Schauen wir uns das weiter an. Ja. Ja.
Mhm. Ein Zeichen an seiner Stirn oder in seiner Hand, dann kommt es.
Genau.
Das ist nur Warnung.
Genau, deswegen haben wir gesagt, es ist eine Warnung davor, bevor es kommt. Genau. Schauen wir weiter in Offenbarung 15, Vers 7. Offenbarung 15, Vers 7, dort heißt es, und eines der vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen voll von der Zornglut Gottes, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Da kommen jetzt die sieben Schalen, nicht wahr? Und dann kommt Offenbarung 16 und da werden diese sieben Schalen besprochen. Bevor wir da anschauen, schauen wir uns Vers 8 an. Und der Tempel Gottes, oder der Tempel wurde erfüllt mit Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft und niemand konnte in den Tempel hineingehen, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Hier steht etwas Entscheidendes. Wer kann noch hineingehen? Wer kann hineingehen? In den Tempel? Niemand. Was bedeutet es, wenn niemand in den Tempel hineingehen kann?
Dass da kein Opfer stattfindet.
Der Opfer findet da sowieso nicht statt. Im himmlischen Heiligtum. Denn das eine Opfer, das stattfinden musste, fand auf der Erde statt. Was bedeutet es, wenn niemand hineingehen kann? Es gibt kein Opfer, keine Vermittlung mehr. Kein hohepriesterlicher Dienst. Das Opfer kann nicht mehr vermittelt werden. Da ist niemand mehr, der für uns, wir können nicht mehr im Glauben hineingehen, sozusagen. Denn können wir jetzt noch im Glauben ins himmlische Heiligtum gehen? Was heißt es? Es heißt, tretet wie zum Thron der Gnade mit Freimut, nicht wahr? Mit Kühnheit hinzu. Aber dann sagt, dann kann niemand hineingehen. Das heißt, dieser Zeitpunkt, ich hätte es besser machen müssen, das ist eigentlich genau der hier sozusagen. Dieser Zeitpunkt, das korrespondiert mit dem hier, ja? Könnt ihr euch das vorstellen, so zusammenzuschieben? Das ist der Moment, wo Jesus aufhört, als Hohepriester zu fungieren, quasi seine hohenpriesterlichen Gewänder sozusagen auszieht und seine königlichen Gewänder anzieht und jetzt als König wiederkommt. Denn solange Jesus als Hohepriester dient, solange kann Gott seinen unvermischten Zorn nicht ausgießen, weil es immer noch Möglichkeit der Gnade gibt. Solange die Gnadenzeit noch währt, kann Gott seinen Zorn nicht ausgießen und solange kann Jesus nicht sich als König bereit machen für die Wiederkunft. Und wenn Jesus wiederkommt, kommt er als König der Könige und Herr der Herren. Er kommt nicht als Hohepriester. Das heißt, kurz vorher muss diese Zeit vor Ende sein. Das ist die Zeit des Zornes Gottes. Und vielleicht fragt ihr euch, ja, Moment mal, was wird denn mit uns, wenn der Zorn Gottes völlig ausgegossen wird, ohne Untermisch mit Gnade. Schauen wir mal in Jesaja 26. Ja, schaut mal in Jesaja 26. Jesaja 26, Vers 20. Jesaja 26, Vers 20 und 21. Schon richtig angesprochen worden, es geht um die Versiegelung. Jesaja 26, Vers 20 und 21. So gehe nun mein Volk, das ist ein wunderbarer Vers, schöner Vers, wirklich ganz prima. So gehe nun mein Volk in deine Kammern und schließe die Tür hinter dir zu. Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergegangen ist. Denn siehe, der Herr wird von seinem Ort ausgehen, um die Bosheit der Erdenbewohner an ihn heimzusuchen, und die Erde wird das auf ihr vergossene Blut offenbaren und die auf ihr Erschlagene nicht länger verbergen. Also Gott kommt. Was lernen wir aus diesem Vers? Was sagt uns Vers 20? Was sagt Vers 20? Was soll Gottes Volk tun? Was sagt er zu seinem Volk? Mein Volk. Ein schönes Bild, nicht wahr? Da kommt eine riesige Zerstörung und sagt, pass auf, geht mal in eure Kammer, macht eure Kammer zu und wartet mal, bis es vorbei ist. Einfach warten. Wird es uns treffen? Wird es uns treffen?
Nein.
Nein, wir sind in der Kammer. Jetzt. Von welcher Kammer spricht er wohl? In welche Kammer sollen wir uns einschließen? Ja, vollkommen richtig. Schaut mal mit mir in, lass mal einen Finger hier drin, in Psalm 91. Psalm 91. Ihr kennt, Psalm 91 ist der berühmte Vers, da geht es um den Schutz während der Plagezeit, nicht wahr? Da heißt es dann, während 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten und so weiter, keine Plage wird sich deinem Zelt nähern, nicht wahr? Und da wird die Begründung genannt, im Psalm 91, Vers 1 heißt es, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Jetzt, woran denkt ihr bei Schirm? An so einen Schirm, nicht wahr? Aber wisst ihr, was das Wort auch bedeuten kann? Wörtlich steht dort im Verborgenen. Was haben wir gerade gelesen? Mein Volk, geh in die Kammer und verbirg dich. Und er sagt, wer im Verborgenen sitzt, wer im Verborgenen ist, wer unter dem Schatten des Allmächtigen ist, schaut mal, wenn ich im Schatten des Allmächtigen bin, ich war im Schutz des Allmächtigen, ich war wie ein kleines Küken, sich an die Fittiche sozusagen der Mutter hinanpresst, wo müssen wir dann sein?
Ganz nah,
aber wo ist er? Ja, das stimmt auch. Aber eben durch den Heiligen Geist in unserem Herzen. Aber wo ist er konkret? Im Heiligtum wo?
Im Allerheiligsten.
Und das Allerheiligste?
Ist voll von
ihm. Das Allerheiligste ist wie eine Kammer, nicht wahr? Er sagt, wenn du gerettet werden willst, komm in die Kammer, komm ins Allerheiligste. Bleib nicht vorne am Altar stehen, bleib nicht im Heiligen stehen, komm den ganzen Weg. Nicht wahr? Ihr wisst, das Heiligtum bedeutet einen Weg, nicht wahr? Das Heiligtum ist der Weg. Wie ich als Sünder zu Gott komme, sagt, wenn du in dieser letzten Plagenzeit gerettet sein willst und dass es dir nicht kommt, komm zu mir, da wo ich bin. Komm in die Kammer, schließ dich ein. Und
aber ist nicht die Versiegelung
da? Ist selbstverständlich, das ist die Versiegelung. Denn, ja. Schaut, was... Das ist natürlich jetzt nur ein Bild, nicht wahr? Das heißt nicht, dass wir buchstäblich ins Allerheiligste gehen können. Denn aber was ist das ist jetzt die Idee dahinter. Was ist im Allerheiligsten? Was befindet sich dort? Das Gesetz. Das heißt, der Schutz ist das Gesetz. Das heißt, da kommt jetzt mit dem, was wir praktisch wissen, mit der Versiegelung. Wir wissen, wovon wir gerade symbolisch gesprochen haben, im Allerheiligsten sein, verborgen zu sein, bedeutet praktisch, runtergebrochen, bedeutet es, das Gesetz Gottes zu halten. Das ist der Schutz. Und das ist sozusagen nur symbolisch ausgedrückt, weil das Gesetz Gottes im Allerheiligsten ist, der Schutz ist im Allerheiligsten, da im Verborgenen, nicht wahr, wo niemand sonst hin konnte. Denn das Verborgene Gottes war das Allerheiligste. Da war, wo er sich quasi, ich will nicht sagen versteckt hat, aber das war verborgen. Keiner konnte hin, nicht wahr? Das Gesetz Gottes ist dieser Schutz. Und gehen wir nochmal ganz kurz zurück zu Jesaja 26. Zu Jesaja 26 und schauen uns Vers 20 nochmal an. Da gibt es noch ein ganz tolles Element, das haben wir bisher übersehen. Da gibt es noch etwas, was wir lernen können über die Plagenzeit. Jesaja 26, Vers 20. Schließ die Tür zu, ja? Also mach das Ding fest, nicht wahr? Das hat ja auch was mit Versiegelung zu tun, nicht wahr? Dass man sozusagen etwas beschließt, etwas festmacht, nicht wahr? Nicht, dass man ständig rein und raus rennt. Zumachen, zuschließen.
Und die rausgehen auch nicht.
Genau, ist übrigens so ein bisschen ähnlich wie mit Noah, nicht wahr? Der auch in eine Kammer sollte, nicht wahr? Und die Tür zugeschlossen. Und ihr seht, die Parallelen sind ganz interessant. Aber was etwas ist noch ein interessantes Element hier. Wie lange sollen wir uns verbergen? Kurz, einen kleinen Augenblick. Was heißt das? Die Plagenzeit wird wie sein? Kurz. Es sind keine Jahre, Tausend, also Jahrzehnte sein und was weiß ich wie lange. Es wird kurz sein. Er sagt, verbirg dich für einen kurzen Moment. Es wird schnell sein, es wird intensiv sein, es wird tödlich sein, es wird grausam sein, aber für alle, die verborgen sind, die werden nichts davon mitbekommen. Also sie werden es nicht selbst erleben oder nicht. Es wird sie nicht treffen. Es wird einen kurzen Augenblick sein. Das ist eine interessante Verheißung, oder? Verbirg dich für einen kurzen Augenblick. Das heißt, dieser Zeitpunkt hier zwischen Gottes Zorn und dann der Wiederkunft ist sehr kurz. Also, ich würde an dem Punkt nicht spekulieren. Also, was wir wissen können, es muss ein kurzer Augenblick sein. Und schaut, wenn ihr darüber nachdenkt, dass da Wasser zu Blut wird und dass die Menschen versenkt werden von der Hitze, das werden die wahrscheinlich nicht viele Jahre aushalten, zu überleben. Also ich vermute, dass diese Dinge sehr, sehr schnell gehen werden. Wie schnell? Können wir nicht sagen. Es wird ein sehr kurzer Augenblick sein. Aber ich vermute, dass diese Dinge sehr, sehr schnell sein werden.
Ja,
genau. Jetzt viele Dinge, die jetzt noch dazukommen, die wir jetzt nicht besprechen können. Aber ich wollte sehen, dass ihr seht, wie dieser Vers einzuordnen ist. Das heißt, diese siebte Posaune, wie wir damals auch schon gesagt haben, spricht von diesem Zeitpunkt, wo Jesus gekrönt wird, vom Übergang von der Gnadenzeit zu der letzten Zeit vor der Wiederkunft. Das ist dieser Zeitpunkt der siebten Posaune. Die siebte Posaune hat ihren Höhepunkt oder ihren Fokus nicht auf 1844, wie manche glauben oder gesagt haben, sondern eigentlich auf der Vollendung des Untersuchungsgerichtes, wenn die Plagenzeit beginnt. Deswegen sagt er, die Heiden sind zornig gewesen und nun ist dein Zorn gekommen. Und jetzt ist die letzte Frage für die letzten 4 Minuten. Den Rest machen wir nächstes Mal. Wir schieben so die Scherze mit uns vor uns her. Gibt es vor den 7 letzten Plagen so... Frage. Wo endet die 6. Das ist jetzt, ich weiß, ein bisschen gemein, aber... Weiß jemand noch, wo die 6. Posaune geendet hat, zeitlich? Die 6. Posaune. Wir haben, glaube ich, mal vor einigen Wochen sind wir mal so sporadisch durchgegangen. Könnt ihr euch erinnern durch die Posaunen, wo wir das mit den verschiedenen Germanen nochmal durchgegangen sind? Mit Odoaka und Alarich und Attila, könnt ihr euch erinnern? Und dann kam die 5. Posaune, das waren die Sarazenen. Die 6. Posaune waren die Ottomanen. Und das ging bis, weiß ich mal noch? 1840. Genau, 1840. Könnt ihr nochmal zu Hause nachschauen oder wie auch immer. Das heißt, die 6. Posaune geht bis 1840. Und jetzt kommt die 7. Posaune. Und sie hat ihren Schwerpunkt hier an der Zeit der 7 letzten Plagen. Und da heißt es jetzt schaut den Vers nochmal genau an. Es heißt, die Völker sind zornig geworden. Dein Zorn ist gekommen und die Zeit, dass die Toten gerichtet werden. Das heißt, hier haben wir die 1000 Jahre nach der Wiederkunft, wie wir gesagt haben. Hier haben wir die Zorneszeit Gottes, die 7 letzten Plagen. Und wir haben hier offensichtlich eine Zeit zwischen 1840 und den 7 letzten Plagen, wo die Heiden zornig werden. Jetzt, was könnte das bedeuten? Jetzt die 5 Minuten noch, um das zu klären. Was bedeutet der Zorn der Heiden? Wann geht's los? Ja. Also schaut, der Punkt ist, Gottes Zorn beginnt hier, nicht wahr? Bei den 7 letzten Plagen. Alles, was wir über den Zorn der Heiden sahen, muss davor sein. Also nicht in der allerletzten Endzeit, sondern davor. Das heißt, während der 7 letzten Plagen schaut man sich zurück und sagt, die Heiden sind damals zornig geworden. Da ging Zorn los unter den Heiden. Frage, worauf könnte sich das beziehen? Jetzt, wenn Heidenvölker zornig werden, was passiert dann mit ihnen? Was tun sie dann? Krieg. Krieg. Zunächst einmal heißt es einfach, die Heidenvölker sind zornig geworden. Da ist Wut, da ist Krieg, das ist Zerstörung unter den Völkern. Und genau das ist interessant, wenn ihr jetzt zurückverfolgt, ist genau das, das, was hier geschichtlich passiert ist. Das ging los. Kurz nach 1840, weiß jemand, wo das erste Mal so richtig der Zorn der Massen hochgekommen ist? Wir werden das nächste Mal ausführlich darüber sprechen, aber dass wir nur mal einen Überblick haben. Das ist schon lange her, Französische Revolution. Was von den großen Revolutionen 1848 gehört? Deutsche Revolution, Österreichische Revolution. 1848 Revolution? Wir werden uns nächste Woche ausführlich damit beschäftigen. Was gab es an weiteren Ereignissen in dieser Zeit, die Völker zornig gemacht haben? Denn nicht vergessen, Jesus hätte ja durchaus hier schon kommen können, nicht wahr? Seit 1840 hätte er kommen können. Das heißt, wenn Jesus 1870 gekommen wäre oder 1890, dann wäre das sozusagen der Zorn der Heiden alleine gewesen. Wir wissen, es gibt noch mehr Zorn der Heiden. Was kommt noch mehr dazu? Von da bis zu den sieben letzten Plagen. Könnt ihr mir noch ein paar mehr Ereignisse nennen, wo die Völker zornig geworden sind?
Es sind nicht nur die zwei Weltkriege, sondern im 20. Jahrhundert waren sehr, sehr viele Kriege, die auch weltweit zugenommen haben, an Größe und auch an Anzahl.
Genau, es nahmen noch verhältnismäßig überschaubare Anfänge. Das war schon ziemlich krass hier. Zu der Zeit haben wir wirklich geglaubt, Europa zerbricht an diesen europaweiten Revolutionen. Das ist die damit haben sich die Kommunisten gegründet, nicht wahr? Der Zorn, das ging die einzelnen Klassen gegeneinander, die Arbeiterklasse gegen die herrschende Klasse und hin und her und dann der Kalte Krieg und all diese verschiedenen Dinge, wenn wir das nächste Mal ein bisschen ausführlicher anschauen, sind letztendlich zunächst einmal der Zorn der Heiden. Die Bibel sagt, dass am Ende der Zeit sozusagen, in der Zeit der letzten Posaune, die Völker so zornig werden wie nie zuvor. Und wenn ihr in die Jahrtausende vor zurückgeht, es gab immer Kriege, nicht wahr? Aber niemals so intensiv und so zerstörerisch wie dieser Zeit. Die Heidenvölker werden zornig und das wird beantwortet mit Gottes Zorn. Sieben letzten Plagen. Und wir werden das nächste Mal, wenn wir uns damit noch ein bisschen ausführlich beschäftigen, das war jetzt nur ein Aspekt, hier kommen noch mehr Aspekte dazu. Ich wollte erstmal heute, dass wir den Überblick sehen über diese drei Dinge. Zorn der Heiden, Gottes Zorn, sieben letzte Plagen, Zeit des Gerichts. Könnt ihr das soweit sehen? Ein letzter Gedanke noch, damit wir den Zusammenhang kriegen und dann machen wir für heute Schluss. Und zwar in Psalm 2. Schaut mal in Psalm 2. Psalm 2, Vers 1, da heißt es, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Bande zerreißen, ihre Fesseln von uns werfen, wir werden nächstes Mal noch ausführlicher darüber reden. Und dann heißt es in Vers 4, der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken in seinem Grimm. Könnt ihr das sehen? Erst werden die Heiden zornig. Dann wird Gott zornig. Und er erschreckt in seinem Grimm. Und was sagt er? In seinem Zorn, ich habe meinen König eingesetzt oder geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Jetzt, was ist das? Das ist die Krönung, nicht wahr? Könnt ihr es sehen? Die Völker sind zornig, sie lehnen sich auf, sie schmieden Pläne, da gibt es Koalitionen hin und her, zack, 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 zack. Und irgendwann, also Gott sieht das eine Weile zu und dann wird er zornig, heißt es. Könnt ihr es sehen? Dann schreckst du sie in seinem Zorn. Erst schaut er zu. Dann die Krönung.
Da wollen sie das Gesetz ja verändern.
Ja.
In 4 und 5, es kommen ja die 7 Plagen. 6 ist die Krönung.
Genau.
7 und 8 wird ja das bestimmte, also in dieses Amt eingesetzt. Die Krönung, Jesus.
Schaut nochmal, genau.
10 und 12, dreifache Ereignisbotschaft.
Ja, schaut nochmal, genau. Also fast. Du hast auf jeden Fall in Vers 1 bis 3 hast du die zornigen Heiden, nicht wahr? Das passiert, das stimmt hier mit dem Zorn der Heiden zusammen, nicht wahr? Dann, Gott lacht, Gott wartet, nicht wahr? Er thront, er lacht, er spottet über sie. Können wir nächstes Mal anschauen, was das bedeutet. In Vers 5 sagt er, dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn. Das nächste Element nach dem Zorn der Heiden ist der Zorn Gottes. Könnt ihr das sehen? Zorn der Heiden, Zorn Gottes. So wie in Offenbarung. Er redet zu ihnen in seinem Zorn. Und was sagt er in seinem Zorn? Der Zorn Gottes bedeutet, ich habe meinen König eingesetzt. Jetzt denkt nochmal kurz drüber nach. Der Zorn Gottes bedeutet, ich habe meinen König eingesetzt. Wenn Jesus König ist, was ist er nicht mehr? Hohepriester. Das ist der Zorn Gottes. Keine Gnade mehr. Der Zorn Gottes bedeutet, Jesus hat aufgehört, Hohepriester zu sein. Der Zorn ist unvermischt. Er ist jetzt König. Das ist der Zorn Gottes, da sind wir da. Und dann heißt es weiter, wir springen mal zu Vers 9, du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Wovon spricht das? Wovon spricht das? Ganz bekannter Vers. Wenn Jesus wiederkommt, heißt es, wird er sie mit eisernem Stab weiden, nicht wahr? Das heißt, hier spricht es von der Wiederkunft, die sozusagen dann die Zeit des Gerichts einläutet. Also es sind im Prinzip drei Elemente. Zorn der Heiden, Zorn Gottes und das Gericht, das dann die Wiederkunft einläutet. Genauso wie in Offenbarung ist es hier auch. Also Offenbarung 11, Vers 18 spielt eigentlich auf Psalm 2 an. Wir werden nächstes Mal über Psalm 2 noch ein bisschen ausführlicher reden, über die Zorn des Heiden, über die Zeit noch mehr. Aber wir haben jetzt mal die Grundstruktur, oder? Wo die siebte Posaune anzusiedeln ist. Nämlich hier bei der Krönung, wenn Jesus dann das Amt des Hohenpriesters aufgibt und zum König gekrönt wird. Und das ist eine wichtige Botschaft, nicht wahr? Denn das ist die Zeit, schaut, von allen sieben Posaunen ist das die uns am meisten betrifft, oder? Das ist nicht unsere Zeit. Wir leben in dieser Zeit, wo wir sozusagen auf den Klimax der siebten Posaune drauf zulaufen. Noch ist es nicht passiert, noch ist Jesus nicht zum König gekrönt. Denn wenn Jesus schon zum König gekrönt würde, dann wäre vorbei. Noch nicht, aber die Ereignisse laufen in diese Richtung. Und wenn Jesus zum König gekrönt wird und sozusagen die Gnadenzeit vorbei ist, dann sollte das Reich Gottes in uns Gestalt genommen haben, nicht wahr? Die Frucht sollte, und Jesus wartet darauf, er wartet darauf, dass bei uns die Frucht reift, damit er endlich kommen kann. Ja? Damit er endlich, mit anderen Worten, er wartet, bis wir zum Überwinder geworden sind, damit er endlich seine hohen priesterlichen Kleider ablegen kann, weil er sagt, ihr seid versiegelt, ich kann euch vertrauen. Ihr habt diesen Dienst nicht mehr nötig. Und wo liegt die Kraft dafür? Die Kraft liegt im Evangelium. Dasselbe Evangelium, das bei uns den Glauben angefangen hat, wird auch den Glauben vollenden. Es ist nicht erst Evangelium und dann eigene Werke und eigenes, oh, jetzt aber. Die Kraft im Evangelium, die es angefangen hat, wird es auch vollenden. Deswegen ist das so wichtig. Und diese Botschaft von Gottes Zorn ist eigentlich eine Gnadenbotschaft, nicht wahr? Lass das Evangelium jetzt noch in dir wirken. Lass es jetzt noch in dir wirken. Okay. Nächste Woche mehr dazu. Und nee, nächste Woche nicht. Das nächste Mal. Nächste Mal ist aber dann ist im neuen Jahr. Und dann werden wir den zweiten Teil von Offenbarung 8, 11, Vers 18 anschauen. Und das noch ein bisschen vertiefen, was wir heute gemacht haben. Wer von euch möchte sagen? Ich möchte das Evangelium. Dass das Evangelium in meinem Leben eine Kraft ist, die wachsen darf, bis Jesus gekrönt wird. Ich war danach wachsen, werden wir immer noch weiter wachsen in unserer Erkenntnis und so weiter. Ihr wisst schon, aber ist euer Wunsch auch? Ja. Euer auch, die ihr live zuschaut. Lasst uns gemeinsam noch beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir dein Wort haben, dass wir studieren konnten, dass wir sehen konnten, was es bedeutet, dass du dein Reich aufrichtest. Wir haben gesehen, was dein Reich wirklich ist, nämlich Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und wir möchten dich bitten, dass du uns durch das Evangelium deiner Kraft hilfst, dass wir in dir wachsen können, bis die Frucht es zulässt, dass du kommst. Und wir danken dir, dass du die Gnadenzeit immer noch weiter hinaus dehnst und dass die Zeit deines Zornes immer noch verzögert wird, weil du weißt, dass wir noch nicht vorbereitet sind. Jesus, ich bitte dich für mich und für jeden Einzelnen, dass du uns vorbereitest, dass du uns festmachst, dass du uns in diese Kammer bringst, wo wir sicher sind, im übertragenen Sinn, dass du die Tür zuschließt, dass wir geborgen sind, versiegelt sind und auf dich hoffen dürfen. Hab Dank, Jesus, dass du uns das zeigst, dass wir diese Themen studieren dürfen und dass du uns sie erklärst. Amen.
Amen.
Amen. Dann sehen wir uns im neuen Jahr. Ich weiß jetzt gar nicht, welches Datum das ist, aber es wird dann so... Dankeschön, ich höre gerade, es wird der 8. Januar sein. Wirklich der 8. Januar? Hui. Dann haben wir viel vor an diesem Dienstag. 8. Januar. Und dann wünschen wir euch Gottes Segen. Bis dahin, habt eine schöne Ferienzeit, was auch immer ihr tut. Und Gottes Segen auch dir live zuschaut und bis zum nächsten Mal. Amen.